So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn wir darüber sprechen wollen, wie die Deutschen denn so ticken, dann kommen wir um ein ganz entscheidendes Thema, das Reisen, nicht drumherum. Hierzu haben wir ja auch eine exklusive Podcast-Folge gemacht, anlässlich unserer Tourismusanalyse und eine eigene Website www.tourismusanalyse.de, wo ihr alle Antworten auf die Fragen, wer reist, wann, wohin, wie lange und wie viel Geld gibt er dort aus, finden könnt.
Geld ausgeben ist auch ein gutes Stichwort, denn das ist das Thema des Charts der Woche, den wir diese Woche euch ja wieder vorgestellt haben. Und da ging es um das Thema Luxusurlaub. Wir haben uns angeschaut, wer gibt eigentlich besonders viel Geld auf Reisen aus und haben so ein bisschen mal die Bevölkerung dreigeteilt. Einerseits in die Haushalte mit einem geringeren Einkommen, das ist so bis 2.500 Euro netto, mit einem mittleren Einkommen bis 5.000 und dann eben die wirklich gut verdienenden Bundesbürger, die ein Haushaltsnettoeinkommen von über 5.000 haben. Und haben uns dann mal angeschaut, wer innerhalb dieser Gruppen gibt eigentlich mehr als 5.000 Euro pro Person für den Urlaub aus. Mhm. Und haben da festgestellt, bei den unteren breiten Einkommensgruppen ist es kaum jemand, also 0%, 2%. Bei den Besserverdienenden sind es aber eben 15%. Also in etwa jeder Sechste, der eben 5.000 Euro pro Person ausgibt. Und für uns war besonders spannend, sich so ein bisschen den Zeitvergleich auch anzuschauen. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich dieser Wert verdreifacht. Also 2013 war es nur jeder 20. und jetzt ist es eben gut jeder 6., der sagt, er gibt mehr als 5.000 Euro pro Person für den Haupturlaub aus.
Okay, spannend. Was mir da direkt einfällt, ist die Frage, wie kommt es, dass es sich verdreifacht hat?
Natürlich sehr unterschiedliche Gründe, das zweifellos. Wenn man das so ein bisschen sich näher anschaut, ist, glaube ich, schon ein großes Thema eben der Zeitgeist. Also wir haben so das Gefühl, wir leben in sehr gestressten Zeiten. Es ist viel um uns herum, was passiert. Und wir suchen geradezu eben die Möglichkeit, auch was Exklusives dann zu haben und einen Kontrast zum Stress des Alltags. Also ich glaube, das ist was Besonderes. Dann sicherlich auch, dass die Leute mehr und mehr sich Gedanken darüber machen, wofür kann ich eigentlich mein Geld ausgeben? Also ich verdiene gut, aber die normalen Kosten kann ich damit recht problemlos tragen. Und jetzt muss das Geld ja auch ausgegeben werden. Also, wie du vorhin so schön gesagt hast, des Deutschen liebstes Kind, das Reisen, das ist natürlich dann schon etwas, was man da auch einfach als Grund mit aufführen kann. Mhm. Und als Drittes denke ich eben die Exklusivität auch. Also es ist halt was Exklusives, diese Art von Urlaub zu machen.
Reisen über 5.000 Euro hast du dir angeschaut. Da ist es jeder Sechste, der so viel Geld für seine Reise ausgibt. Wie definiert sich denn diese Luxusreise ansonsten noch?
Gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Also wir könnten uns jetzt Luxustourismus anschauen. Einerseits als was wirklich ganz, ganz Besonderes, also was so für normale Menschen sicherlich auch mit einem guten Einkommen nicht zu bezahlen ist. Weiß ich nicht, du kannst dir eine Hotelsuite in Las Vegas mieten über dem Strip. Da zahlst du dann pro Nacht $100.000. Also das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Oder du kannst jetzt irgendwie eine Privatinsel mieten. Oder du kannst dir irgendwie ein Privatjet mieten und damit um die Welt jetten. Kannst natürlich auch, ich weiß gar nicht, was es zurzeit kostet, irgendwie ins Weltall gehen und da irgendwie einen Blick auf die Erde haben. Also diese Art von Tourismus haben wir ehrlicherweise nicht gemeint. Sondern wir haben eher gesagt, wie sieht es eigentlich mit den Leuten aus, die dann vielleicht Business fliegen, wenn sie irgendwie Langstrecke fliegen. Die irgendwie eine besondere Suite nehmen, wenn sie eine Kreuzfahrt machen. Die, weiß ich nicht, das Fünf-Sterne-Hotel nehmen, was oftmals sehr teurer ist. Also eher diese Gruppe und haben da einfach mal geschaut, warum machen die das eigentlich, wer macht das und wie sieht's da aus?
Also Luxus schon ganz klar am Geld festgemacht.
Im Wesentlichen. Mhm. Also das ist für uns als Grundlage war jetzt ja im Chart der Woche, dass wir auch diese Zahlen uns dann angeschaut haben und da eben gesagt haben, wer gibt es dann aus? Und ich meine, über 5.000 Euro, nehmen wir jetzt nur mal selbst 5.000 Euro, das ist natürlich schnell wirklich eine große Summe. Also jetzt für mich, er ist irgendwie glücklich verheiratet, zwei Kinder, das wären dann schnell 20.000 Euro, die wir für einen Haupturlaub ausgeben würden. Das geben wir nicht aus, aber es ist natürlich schon eine Menge Geld.
Und was war der luxuriöseste Urlaub, den du jemals gemacht hast?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich durfte mal Business an die Westküste der USA fliegen. Das fand ich auch wirklich was Besonderes. Das fand ich schon toll und bequem und man ist wirklich entspannt angekommen. Das war wirklich mal Luxus pur. Und dann hatte ich mal die Möglichkeit, auf einer Segeljacht mitzufahren, die nur wir als Familie hatten, plus den Skipper, der uns durch Griechenland geschippert hat. Das fand ich einerseits echt toll. Also es war irgendwie mit da in den kleinen Buchten anhalten und dann da schnorcheln gehen und abends irgendwie die deinen Hafen anzufahren und irgendwie in die Taverne einzukehren, das war schon was Besonderes. Andererseits fand ich jetzt den Luxus an Bord nicht so. Ich fand es trotzdem beengt, heiß, sanitären Anlagen fand ich nicht einfach. Also das war jetzt auch nicht überall Luxus, aber es ist sicherlich was ganz Luxuriöses, was ich mal mitmachen durfte. Bei dir? Hast du auch?
Okay, bevor ich die Frage beantworte, also sagst du jetzt ja gerade selber, dass das der Komfort war jetzt nicht Luxus? Aber es war Luxus, weil es so exklusiv war.
Ganz genau. Also es war das Besondere. Es war jetzt nicht der Standard, den ich so toll auf diesem Schiff fand. Das fand ich eher bei diesem Langstrecken-Businessflug, wo wirklich der Standard ein toller war. Aber das andere war wirklich das Besondere. Also dass wir was Exklusives hatten, wo sich auch nur um uns gekümmert wurde. Und man irgendwie ja dann auch mit dem Skipper einfach den Tag über alles Mögliche gesprochen hat und irgendwie die Ruhe eingekehrt ist. Und ich fand's, da war es eher diese Exklusivität.
Aber so im Chat der Woche haben wir das ja auch übers Geld ganz klar abgegrenzt. Sich eine Luxusreise gönnen über 5.000 Euro. Und jetzt kommen wir dem Ganzen ja schon so, also weicht das ja schon ein bisschen auf. Jetzt geht es ja gar nicht mehr so wirklich ums Geld, sondern da ging es jetzt ja eher um die Exklusivität. Man könnte ja auch irgend so eine kleine Bungalow-Hütte oder Holzhütte am Strand in Thailand haben.
Das stimmt.
Da hättest du dann auch deine Abgeschiedenheit und die Ruhe und
da hast du recht, also ganz klar. Ich meine, klar, diese Yacht war jetzt auch teuer, das, was wir uns jetzt so normal wahrscheinlich nicht leisten würden. Also darum war es jetzt eher was Luxuriöses, aber du hast völlig recht. Es muss jetzt nicht immer der Goldstandard sein. Es kann wirklich auch was anderes sein. Aber ich lasse dich trotzdem nicht raus. Trotzdem musst du noch kurz erzählen, was das Luxuriöseste war, was du je im Urlaub gemacht hast.
Tatsächlich selber viel Geld für einen Urlaub ausgegeben, das haben wir jetzt so nicht. Oder für eine Übernachtung oder so. Ich glaube, bei uns kommt das eher durch die Zeit zustande. Also wir waren jetzt in der Elternzeit 4 Wochen am Stück in Thailand, sind da rumgereist. Im Studium war ich mehrere Monate in Südamerika am Reisen. Sich einfach die Zeit zu nehmen und natürlich am Ende dieses Urlaubs ist natürlich auch eine größere Summe zusammengekommen, aber wenn man das runterbricht, sind das dann halt eben nicht diese 5.000 Euro für einen Urlaub, ne, auf 7 oder 10 Tage im Schnitt. Das heißt, das ist vielleicht eher der Luxus, finde ich, für mich, so viel Zeit mir nehmen zu können.
Das stimmt. Das ist natürlich auch, wir haben jetzt nicht sozusagen nochmal gekreuzt die Dauer des Urlaubs bei den Kosten. Also man könnte jetzt natürlich auch die Tageskosten, wenn wir uns anschauen können, um dann zu sehen, wer hat wirklich da überproportional viel ausgegeben.
Naja, aber der Haupturlaub dauert ja bei den Deutschen so irgendwie, ne? Was waren
12,
das?
12, 14 Tage so ungefähr. Ja. Klar, bei Fernreisen ist es immer ein Tick länger, aber du hast völlig recht. Also es ist natürlich auch Luxus pur, einfach für länger unterwegs zu sein. Und was ihr gemacht habt, jetzt 4 Wochen durch ein Land zu reisen und alles hinter sich zu lassen. Der Luxus ist ja, was wir vorhin so ein bisschen auch hatten, der Alltag bleibt hinter euch, der Stress wird irgendwie ausgeblendet, die Erholung setzt dann natürlich auch körperlich viel, viel stärker ein. Auch das ist natürlich Luxus. Also es ist immer wirklich zweigeteilt. Einerseits über diese harten Faktoren, was für einen Standard hast du, wie viel Platz hast du, wie groß ist dein Hotelzimmer, deine Kabine, wie groß ist dein Platz an Bord des Flugzeugs, solche Sachen. Aber dann natürlich auch die Zeitperspektive. Ja. Eine dritte Perspektive wäre es übrigens nochmal, diese weichen Faktoren mit reinzunehmen. Ne?
Also Service und so. Stimmt, da fällt mir auch was ein. Ein Hotel, was uns immer im Kopf bleibt. Und seinesgleichen haben wir noch nicht wiedergefunden. Da war der Service einfach outstanding. Und es war nicht besonders teuer. Es war jetzt kein Luxushotel,
mit, ich weiß nicht, wann fängt ein Luxushotel an, Uli, 500 Euro, 1000 Euro die Nacht irgendwie so. Das war es auf jeden Fall nicht. Aber wir sind schon mit Namen begrüßt worden. Also die wussten, wir kommen. Und ich unterstelle mal, dass eigentlich fast jedes Hotel weiß, wann die Gäste einchecken. Das ist ja essentiell.
Total.
Man könnte ja eine Liste mit Namen beim Check-in-Counter haben und dann direkt sehen, oh, da kommt die vierköpfige Familie. Das kann ja nur Ayan sein.
Müsste man einfach mal anders strukturieren. Ne? Müsste gucken, okay, da kommt jemand irgendwie als Geschäftsreisender alleine an. Der kann in einer extra Spalte stehen und kann einer von fünf sein, die an dem Tag wahrscheinlich einchecken. Wenn ihr irgendwie als Familie werden jetzt nicht in jedem Hotel 150 vierköpfige Familien einchecken mit zwei Kindern, wo was offensichtlich ist. Ganz klar, ja.
Das klar, in so riesen Bunkern ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber ich fand eben in den Hotels, in denen ich so bin, haben wir das erst bei einem erlebt. Das ist wirklich, man hatte das Gefühl, willkommen zu sein.
Und das ist, darf man nicht vergessen, ist natürlich nach wie vor ein Dienstleistungsgewerbe, die Tourismusbranche und Dienstleistung. Ja. Du musst ja erstmal einen Dienst erbringen und etwas leisten, bevor du dann irgendwann noch Geld verdienen kannst. Und es ist, ich weiß nicht, jetzt ist es natürlich bei unseren Kindern nicht mehr, aber ich war früher schon öfter genervt, wenn wir irgendwo eingecheckt haben und das Kinderbett war nicht auf dem Zimmer.
Ach, ja.
Und man musste irgendwie wieder hinterher telefonieren und dann musste es irgendwo wieder rausorganisiert werden. Aber die Kinder waren an sich platt und wollten sofort ins Bett und erstmal sich ausruhen. Und der Nerv war irgendwie sofort da. Also auch das nenne ich ein Stück weit Luxus. Und das Hotel, das hört sich echt cool an.
Ja. Uli, wollen wir dann da irgendwie einen neuen Standard einführen? Weil ich finde, die klassischen Ein-Sterne-Hotel, Fünf-Sterne-Hotel, das hilft uns nicht bei der Suche nach einem Hotel, wo man einen ganz, ganz tollen Service findet.
Wo man Luxus auf andere Art genießen kann. Das stimmt. Ja. Also die normalen Kategorien ist ja eine Checkliste, würde ich jetzt sagen. Also
ja,
wie barrierefreundlich bist du, wie viele Fahrstühle hast du,
wie viele Pools,
genau.
Spa-Bereich. Ja, nur weil es einen Spa-Bereich gibt, ist das Hotel noch lange nicht irgendwie luxuriös.
Und das ist natürlich, was viele auch nachschauen. Und wenn man irgendwie, egal ob jetzt im Reisebüro, im Katalog, online, du machst irgendwie deine Kreuzchen und sagst irgendwie, was willst du haben und was willst du irgendwie vor Ort dann vorfinden. Das ist das eine, ja, da kannst du es mitmachen. Aber ich bin völlig bei dir. An sich bräuchte es eine neue Kategorisierung, die irgendwie diese weichen Faktoren, Freundlichkeit, Service, Gastfreundschaft.
Vielleicht so amerikanische Elite-Unis, die werden ja auch danach bemessen, wie viele Studenten auf Professoren es gibt. Ne? Vielleicht müsste man sowas nehmen, irgendwie wie viele Angestellte auf Hotelgäste.
Oder? Ein gutes Beispiel, oder auch qualifizierte Leute. Ne? Also wie ist die Kinderbetreuung? Ist einer der oder eine, die einen Plan hat und die anderen fünf haben aber an sich sonst nichts mit Kindern zu tun und die Kinderbetreuung funktioniert mittelmäßig oder hast du irgendwie ein geschultes Personal? Klar, Fachkräftemangel ist natürlich Stein der Weisen, auch in der Tourismusbranche oder ist ein großes Problem, da Angestellte zu finden. Aber ja, und ich denke trotzdem, manchmal ist es auch vielleicht gar nicht, dass du es in irgendwelchen Verhältnissen festmachen musst und ein Gast auf so und so viele Mitarbeiter, sondern eher einfach nachdenken. Also einfach einen Kopf einschalten und nicht einfach.
Aber mit den Touristikern, mit denen ich so gesprochen habe, die sagen, das ist halt eben gerade das Problem, Personal zu finden, das mitdenkt, ist gar nicht so leicht.
Ja, aber man könnte ja auch ein Stück weit dann das irgendwie gratifizieren. Und aus der Forschung wissen wir halt auch, je eher du deinen Job irgendwie positiv siehst, desto eher bist du auch erfolgreich, desto eher kannst du dann auch irgendwie die Leute glücklich machen, die bei dir zu Gast sind oder die du irgendwie im Tourismus anderweitig glücklich machst. Also das sind ja schon auch, das ist ja keine Rocket Science. Und ich glaube einfach, wir müssten da mehr Schulung haben. Ich habe neulich übrigens mal einen Vortrag gehabt, das fand ich sehr interessant. Da hat ein Sportartikelhersteller im Wintersport all seine Mitarbeiter zum Flirttraining geschickt.
Oha.
Und hat gesagt, na komm mal, wir sind hier irgendwie im Wintersport zu Hause und wir wollen Ski vermieten und wir wollen irgendwie Snowboards vermieten und meine Angestellten sind irgendwie so ein bisschen trantütig und hat denen Flirttraining verordnet, was natürlich ein voller Erfolg war für die Mitarbeiter natürlich selber, die es irgendwie mal außerhalb der Reihe fanden und jetzt nicht irgendwie wieder eine neue Technik oder irgendwas gelernt haben, wo es ja auch eine neue Technik ist.
Ja, und es ging ja auch am Ende nicht darum, dass jetzt wirklich die Gäste angeflirtet werden sollen, sondern nur um Körpersprache, Kommunikation, wie tritt man auf.
Genau, Also die sind nicht alle zusammengekommen, nein. Also, falsches Bild an der Stelle. Aber genau richtig. Also das war irgendwie, fand ich total clever und logisch, wieder was einzubeziehen, was wir halt ein Stück weit erwarten. Natürlich finden wir es alle toll, wenn der Skiverleih Mensch irgendwie besonders freundlich oder zuvorkommend ist oder irgendwie mich anspricht, als ich jetzt nicht irgendwie der Norddeutsche bin, der nicht Skifahren kann, sondern mich irgendwie auf Augenhöhe behandelt. Also das sind ja alles Sachen, die wir auch gut finden. Und das kann man natürlich über sowas gut hinkriegen, was auch ein Stück weit Luxus dann ist.
Also an sich, was ist für dich dann Luxus, wenn man dich jetzt fragen würde?
Also ich glaube schon, Zeit ist was Wichtiges, also was du vorhin so aufgeführt hast, aber Zeit anders gedacht, also gar nicht unbedingt die Dauer des Urlaubs, sondern ich finde es an sich katastrophal, die es anstehen. Also egal, ob es irgendwie dann am Flughafen ist, dass man irgendwie immer durch die Wartesituation durchkommt. Und ich glaube, jetzt kann man extra zahlen, damit du schneller durchkommst wieder.
Das ist auch schon wieder sehr elitär dann, ne?
Das stimmt. Aber das ist, empfinde ich als anstrengend, wenn man dann irgendwie das alles sieht, wie ich dann im Hotel bin oder im Ferienhaus bin. Das dauert alles enorm lange. Also Zeit sparen bei der An- und Abreise, das würde ich was Tolles finden. Natürlich genauso jetzt mit dem Auto, der Stau nervt mich auch irgendwie ab. Also da mehr Exklusivität zu haben, das hast du ja teilweise schon. Du kannst diese Fastlane-Pässe in Freizeitparks buchen. Du kannst irgendwie, weiß ich nicht, in Museen irgendwelche Sonderführungssachen buchen, wo du dann schneller an bestimmte Objekte rangeführt wirst. Das ist natürlich schon, was ich wirklich mit Luxus gleichsetzen würde, dass ich die Zeit dort schneller nutze und nicht vertue mit langen Wartesituationen. Das wäre für mich Luxus.
Was würdest du denn der Branche raten, wie die sich da zukünftig aufstellen sollte?
Anfangen nachzudenken? Nein, also ich glaube so.
Ist es mehr Marmor, ist es mehr Federbett oder kann tatsächlich das auch das Feldbett sein?
In jedem Fall. Also ich glaube schon, dass diese, wenn wir jetzt über die Zukunft auch so ein bisschen nachdenken, was kommt in Zukunft, glaube ich, auf die Branche zu? Ich glaube, das Feldbett hat genauso seine Berechtigung und es ist dann, weiß ich nicht, vielleicht die besondere Expedition irgendwie in unerforschte Gebiete oder weiß nicht, wenn du in die Antarktis oder Arktis fährst, das ist ja nicht irgendwie das Captain's Dinner und irgendwie Marmor und Manschettenknöpfe, sondern es ist ja eher spartanisch, aber du erlebst halt einfach was Besonderes. Oder wenn du irgendwelche anderen Sachen machst, ist es halt wieder diese Exklusivität und du kannst davon berichten und kannst davon auch
zehren. Das heißt also, die Luxusreise ist gar nicht unbedingt, oder die Zukunft des Luxusreisesegments ist nicht unbedingt nur mehr Gold und Marmor und Federbetten, sondern vor allem diese Exklusivität. Meinst du, das ist das
Service auch,
Und
Service, also das glaube ich schon. Andererseits glaube ich natürlich auch eine klassische Aufteilung der Reisenden in Zukunft. Viele gibt es natürlich einfach, die Luxus nach wie vor mit Standard gleichsetzen und die halt irgendwie das Fünf-Sterne-Plus-Ding irgendwie haben wollen. Das glaube ich natürlich schon, klar. Also insofern, die Prognose wäre für mich so ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits, glaube ich, wird die Branche sich aufteilen. Wir werden die Nichtreisenden haben, die wird es auch in Zukunft geben. Vergessen wir nicht, das sind irgendwie 2 von 5 Deutschen, die nicht in Urlaub fahren. Dann gibt es eben die große Mehrheit, die einfach dem Massentourismus nach wie vor zugetan sind, die sich eher im Alltag einschränken, die eher die Urlaubsdauer verkürzen, als nicht in den Urlaub zu fahren. Also die ganz normal verreisen, dafür auch sparen und sich alles dafür machen. Und dann eben dieses Segment des Luxustourismus, der, glaube ich, in Zukunft zunehmen wird. Also ich glaube schon, dass das ein Markt ist, auch international gesehen, wo wir vieles erwarten können. Und dann aber völlig richtig, so eine zweite Zukunftsprognose wäre von uns, glaube ich, zu sagen, man muss darüber nachdenken, wie mache ich das Reisen für den Gast eigentlich angenehmer und überrasche ihn vielleicht ein bisschen mehr und er ist furchtbar reiseerfahren, aber wie kann ich trotzdem seinen Aufenthalt so gestalten, dass er sagt, Mensch, das war was Besonderes, hier komme ich gerne wieder her.
Okay. Uli, ich würde sagen, wir haben jetzt so viel über Luxus gesprochen, wir gönnen uns den jetzt auch.
Machen Schluss für heute.
Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin.
Dann, tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.